Gravelige Schottergrüße. Wir haben heute den Go-To-Guy zu Gast, David Weinreich, der Kopf hinter Gravelmania.
Hallo.
Hallo.
Ist das Gravel-Segment nicht einfach nur irgendwie ein geschicktes Marketing-Tool der Radsportbegeisterten?
Könnte man denken. Ich würde sagen, es ist die Zukunft des Radsports.
Diese Strecken, bleiben die geheim bis die... Oh, die bleiben geheim.
Ja, richtig.
Und es waren immer die Triathleten, die uncool waren. Ja, wirklich.
Das ist unverändert.
Da sind wir uns einig.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Gravelige Schottergrüße an euch breitbereiften Fahrradfreunde da draußen. Bikers Paradise heute mit einem Gravel-Spezial. Ihr wisst schon, diese stabilen Rennräder mit breiter Reifenaufnahme für Stock und Stein. Trend? Ja, aber absolut zu Recht. Geldmacherei? Der Hersteller? Ja, irgendwie auch so ein bisschen. Aber irgendwie ist dieses Abenteuer das Ganze auch wert. Oder was sagst du?
Ja, ich bin ja schon lange bekennender Fan. Also ich lobe mich jetzt mal selber. Lobe ich mich oft?
Nein, selten.
Selten,
also
oder?
Meine ich ernst, selten, ja.
Selten.
Mach mal.
Ich habe schon Gravel.
Da habe ich noch in die Windeln geschissen. Sag's
nee,
doch.
Ich hab schon Gravel-Touren gemacht, da wollte das noch keine Zeitung haben. Ich habe denen das vorgeschlagen, da haben die Rennrad irgendwie, die waren noch voll auf dem Reisetrip und da war ich schon unterwegs mit dem richtigen Bike und Setup.
Ja, wir haben heute den Go-To-Guy zu Gast, wenn es ums Graveln geht, David Weinreich aus Brandenburg an der Havel. Er ist der Kopf hinter Gravelmania und hat die erste Gravel-Event-Serie in Deutschland ins Leben gerufen. Den haben wir gleich im Interview, aber vorher müssen wir noch über andere Sachen sprechen und im Graveln im Allgemeinen.
Ja, und zwar, ich muss dich mal was fragen.
Du hast mich gerade schon so groß angeguckt, nee, deshalb dachte ich mir, ich frage mal kurz nach, was du fragen willst.
Vorhin habe ich Nachrichten im Radio gehört.
Okay.
Und am Ende kommt ja immer der Wetterbericht, ne? Und da sagt dieser Typ, wir haben heute so und so viel Grad und der Wind ist lebhaft. Hast du schon mal einen Windsprecher, Nachrichtensprecher gehört, der gesagt hat, und der Wind ist lebhaft?
Nee, lebhaft habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur den Spruch, Gegenwind formt den Charakter.
Das ist
der alte Radsportspruch.
Und dann dachte ich so, wie findest du das jetzt irgendwie? Ist es ja ein schönes Wort. Das Kind ist lebhaft, der Junge ist lebhaft. Ist es jetzt sexy oder ist es jetzt nicht sexy? Und deswegen meine Frage an dich, bist du ein Windtyp? Kannst du mit Wind umgehen? Was machst denn du, wenn es richtig lebhaft windet? Übrigens, nachdem ich das gehört hatte, bin ich ins Studio gefahren und dachte, Alter, der ist ganz schön lebhaft, der Wind heute.
Also um auf deine Frage zu antworten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Wind nicht. Das hat jetzt nichts mit Fahrradfahren zu tun, es hat generell mit Leben zu tun. Ich finde Wind einfach anstrengend. Ich finde es nicht schön im Gesicht. Ich habe lange Haare, so, das wurschtelt dann immer rum. Ich habe einen langen Bart, das wurschtelt dann rum. Stehe ich irgendwie nicht drauf. Also wenn du an der Küste bist, meinetwegen, da kann es auch mal Wind geben. Aber eigentlich mag ich es am meisten, wenn es ein laues Lüftchen ist oder windstill. Und das ist auch beim Fahrradfahren eigentlich ganz cool.
Ja, aber du fährst so gefühlt jeden Tag diese Flughafenrunde. Und wie wir alle wissen, immer, wenn es in die Nähe von einem, ja, immer, ist ja genauso mit Tempelhofer Feld, so. Du fährst immer um BR, da ist immer Wind.
Ja, das ist leider so. Und irgendwie ist auch immer Gegenwind, ne?
Ja, ja, zumindest bei der hier am Flughafen Tempelhof ist ja immer geil, du hast die Hälfte ist richtig cool von hinten und die andere Hälfte der Runde ist richtig fies.
Ich würde es ja mal geil finden, wenn der Wind einfach immer mitdrehen würde. Ne? Du hast immer Rückenwind auf einer Runde. Das
wovon,
so geil.
Wovon träumst du eigentlich nachts?
Ey, pass auf, die geilste Windstory ist, ich bin mal zu meinen Eltern gefahren, 200 Kilometer von Berlin nach Oschersleben, dachte mir so, die ganze Hintour Gegenwind, scheiße, 200 Kilometer Gegenwind ist schon nicht geil. Ne? So, bin ich angekommen. Schön am Abendbrot essen und mein Vater so, ja, wann fährst du zurück? Am Sonntag? Hm? Ja, hat der Wind gedreht, da hast du wieder Gegenwind.
Nein,
so, nee, du verarschst mich doch. Und es war wirklich so, beim Rückweg, zwei Tage später, hatte ich wieder 200 Kilometer Gegenwind.
Es gibt übrigens so zum Thema Reiseziele, ne? Es gibt Strecken, berühmte Fahrradwege. Ich nenne jetzt mal hier Highway Number One, Westküste von Kalifornien, ne? kannst ja quasi von Kanada bis runter nach Mexiko fahren. Da hast du den Wind immer aus dem Norden. Das heißt, fahr diese Tour niemals aus Mexiko hoch. Okay. Niemals.
Gut zu wissen. Merke ich mir.
Ja. Änderst du deine Fahrtechnik, wenn du weißt, es ist viel Wind?
Also das ist ja etwas, was wir im Flachland relativ schnell lernen, ist unbequem auf dem Fahrrad sitzen.
Was?
Unbequem auf dem Fahrrad sitzen. Also sich ganz klein machen. Das können ja zum Beispiel Leute, die in den Bergen wohnen, gar nicht so richtig. Die fahren immer aufrecht, berghoch, aufrecht, bla bla bla. Aber sich dann wirklich mal zu quälen im Gegenwind und sich ganz klein zu machen, windschnittig, das haben meistens so Flachland-Tiroler wie wir.
Ach, du machst dich dann ganz klein?
Ja.
Weißt du, was ich
mache? Und ich verstecke mich auch schön im Windschatten.
Ja, Windschatten. Ich bin ein Lutscher.
Ein Profi, was Energiesparen angeht.
Ich bin so ein Windschattenprofi, Alter. Ich werde unsichtbar. Ich werde unsichtbar. Und immer wenn ich auf Reisen bin mit meiner Frau, ne? Und es bläst richtig. Und ich meine, die ist ja auch richtig fit, ne? Die kann ja Fahrrad fahren. Und dann wechseln wir uns auch ab in der Führung. Wenn du stundenlang im Wind fährst, wechseln wir uns ab. Aber sie hat eine Sache, macht sie. Immer wenn sie Führung fährt, fährt sie wirklich ganz rechts, 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 rechts.
Ja gut, wenn der Wind von rechts kommt, ist das gut.
Ja, aber das macht mich manchmal wahnsinnig, weil dann bist du überhaupt nicht flexibel. Ne? Wenn es mal dreht, wenn mal eine Böe kommt, kannst du nicht mal irgendwie hin und her. Und dann sage ich immer, bitte, fahr doch mindestens einen Meter auf der Straße, so dass der hinter dir... Das sind so die kleinen Diskussionen, die wir führen. Aha,
interessant.
So, ja, ja. Also, aber was ich gelernt habe, ich bin früher immer, wenn es wirklich angefangen hat zu winden, habe ich gedacht, so, jetzt musst du richtig gegentreten, du musst das Tempo halten.
Bringt nichts, ne?
Ey, die 3 muss vorne stehen. Du machst dich nur kaputt. Nur kaputt. Wenn ich merke, da kommt Wind oder Wind und Böch, hochschalten, probieren, dass du die Frequenz hältst, die Trittfrequenz und einfach Augen zu und durch.
Nach Gefühl fahren.
Die Regel ist, es wird irgendwann besser. Der Wind ist eigentlich in der Regel nie komplett Mist. Sagte er.
Sagte er und wurde weg gewesen.
Sagte er und sein Gegenüber grinste ihn an.
So, wollen wir zum Graveln zurück, weil im Wald hat man meistens weniger gut. Wind. Das ist geil. Ja, das ist ziemlich geil.
Deswegen fahre ich übrigens im Winter fast nur im Wald.
Weil ja, da ist ein bisschen wärmer.
Weil dieser, ja, da ist wärmer und der kalte Wind nicht von vorne. Aber davon verstehst du ja nichts.
Was?
Na, du bist dann so eine Straßenmaus. Ich sehe dich nie im Wald. Du fährst doch nicht im Wald.
Klar war ich im Wald, aber nur mit dem Graveler.
Aber die hast du ja Gott sei Dank nicht mehr.
Nee, der wurde ja geklaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, pass auf. Wann war der Punkt, als du das erste Mal was von Graveln gehört hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin über Cyclocross zum Graveln gekommen. Und das war so ein fließender Übergang irgendwie.
Ja, deswegen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was die meisten Leute damit verbinden, ist so, Graveln, hä? Das heißt doch crossen oder querfeldein, ne?
Ja, genau.
Aber Graveln ist dann doch noch irgendwie was anderes. Und zwar, um es vielleicht mal kurz zu benennen, Crossrennen sind ja kurz, hart, schnell und Graveln ist ja oft auch sehr, sehr lang. Also die Gravelrennen in den USA sind ja 200 Kilometer oder so.
Ich glaube, das hat aber mit was anderem angefangen. Ich glaube, Cyclocross war ja wirklich ein reines Wettkampfformat. Also im Prinzip für Rennradfahrer im Winter. So, und Graveln hat ja ganz, ganz schnell auch diese Reisekomponente bekommen. Ja. Taschen ran, da ging es ja dann gar nicht mehr um Wettkämpfe. Das kommt ja jetzt erst wieder.
Das stimmt. Das war so die zweite Ebene dieses Sports. Das sagst du ganz genau richtig. Was war so der erste Crosser, Graveler, den du hattest?
Na, ich hatte wirklich einen Cyclocrosser am Anfang. Das war wirklich so, ich habe mir einen Cyclocrosser gekauft, um im Winter zu fahren.
Welcher? Welche Firma? Welche Farbe?
Stevens.
Stevens, ganz klassisch.
Habe ich mir gebraucht geholt, irgendwie bei eBay Kleinanzeigen, weil Stevens ist ja auch bekannt für Cyclocross.
Ja.
Irgendwie waren die ja ganz groß oder sind immer noch groß. Haben ja auch ein eigenes Rennteam sogar, glaube ich. Und da habe ich da so ein Ding billig geschossen, war echt glücklich. Machen gute Sachen, die Stevens-Leute.
Wo warst du so unterwegs? Also ich meine, wir haben über Utah schon mal gesprochen in einer Folge. Das habt ihr ja mit Gravelern gemacht.
Ja, aber mit meinem Cyclocrosser war ich nie auf Reisen.
Ich meine generell so als Gravel-Reise oder sowas.
Was ich so für Gravel-Reisen gemacht habe schon? Na, die eine der wirklich abgefahrensten Reisen war in der Sierra Nevada. Da bin ich alleine, bin ich so einen Track abgefahren und da bin ich auch an meine Grenzen gestoßen, weil das hatte irgendwann nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun. Weiß nicht, da war ich eine Woche oder 10 Tage, war ich da unterwegs und das wurde immer schlimmer.
Was wurde schlimmer?
Das Gelände wurde immer schlimmer und dann kam noch der Faktor Regen dazu. Und wenn du in bestimmten Gebieten bist, und das ist dieses Erde, wie heißt denn das, dieser Lehmboden, dieser rote. Und wenn da zu viel Wasser raufkommt, dann wird der unbefahrbar. Es ist die Hölle und da spielt es keine Rolle. Da spielt keine Rolle, wie breit dein Reifen ist, wie viel Platz du hast. Diese Mumpe setzt sich da, ist wie so ein Magnet, setzt sich da fest und irgendwann blockiert dein Rad. Es ist einfach so. Und dann stehst du da und kannst nichts machen, außer zu warten, bis es trocknet und der Scheiß wieder abfällt.
Das hast du nicht gemacht.
Du hast keine Chance.
Ja.
Du hast keine Chance. Nee, ich hatte Glück, weil es hat nicht geregnet zu der Zeit, wo ich da war, sondern es waren wirklich nur die Reste von dem Regen, der davor war.
Ja.
Und wenn es irgendwann, dann bin ich nur so, hatte immer so Passagen, 50 Meter, 100 Meter und dann ist Feierabend. Gut, ich habe das dann in dem Fall natürlich rausgekratzt. Aber beim Graveln, da sind die sind ja irgendwann irre geworden. Ich meine, was ist der Spaßfaktor, wenn du dein Fahrrad in den Bergen nur noch schiebst? Schiebst, weil der Weg oder Track oder was auch immer nicht befahrbar ist.
Außer für ein Mountainbike vielleicht.
Ja, ja. So. Hm. Aber sie machen es mit dem Gravelbike. Sorry, tut mir leid. Tut mir leid. Und ich habe auch heroisch diese Strecke, habe ich irgendwie eine Woche gemacht und dann bin ich abgebogen. Gut, da kam jetzt noch so ein Unwetter an, aber eigentlich habe ich mir auch gedacht, ey, nee, muss ja jetzt, ist ja jetzt wohl, brauche ich nicht.
Ja, meine krasseste Gravel-Runde war einmal Berlin umgraveln. War so ein Orbit 360-Ding, habe ich alleine gemacht, bin morgens bei Sonnenaufgang los, bin dann Richtung Köpenick unten raus, war dann am Teufelssee und das war richtig toll, so da morgens zu stehen, der ganze Nebel ist aufgestiegen, ich stand da kurz, habe mal so an meinem Müsli-Riegel kurz geknabbert, bin dann weitergefahren und ja, das waren über 300 Kilometer im Endeffekt und ich bin dann abends im Dunkeln wieder angekommen, aber war irgendwie cool, war eine schöne Erfahrung, ganz allein. Mich dann ins Bett gelegt und das war let's call it a day.
Hört sich gut an. Da sollte man mehr von machen, von diesen Eintagesdingern.
Das finde ich auch. Das finde ich absolut. Und wir reden über Eintagesdinger, wir reden über Graveln allgemein, über eine coole Gravel-Serie. Jetzt mit unserem Gast David Weinreich aus Brandenburg an der Havel.
Hello, David.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, David Weinreich.
Hallo.
Hallo.
Zum Start vielleicht eine etwas kontroverse Frage mit einem verschmitzten Lächeln, aber die ist aber absolut berechtigt. Ist das Gravel-Segment nicht einfach nur irgendwie ein geschicktes Marketing-Tool der Radsportbegeisterten oder das Radsportbegeisterte Menschen einfangen soll und Geld machen soll?
Könnte man denken. Ich würde sagen, es ist die Zukunft des Radsports. Also ich sehe da schon viel mehr drin als nur eine Marktlücke oder einen Markt, den es gerade bedient.
Erzähl, was siehst du in der Zukunft? Ich meine, ich finde das geil. Ich finde Kaffeesatz lesen,
das
ist super.
Nee, das finde ich, Hammer-Aussage. So.
Ja, ich habe da öfter drüber nachgedacht und ja, bekomme die Frage auch öfter gestellt. Und ich finde, das Graveln vereint einfach so viel, dass im klassischen Radsport einfach viel verloren geht. Also du kannst mit den gleichen Leuten zu einem Straßenrennen fahren und es ist irgendwie so ein bisschen spießig, so ein bisschen angespannte Stimmung und fährst mit genau den gleichen Leuten zum Gravelrennen und alle sind super cool drauf.
Woran liegt das?
Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
Sind es die breiten Reifen?
Vielleicht.
Ist es die Freiheit?
Ich muss ja auch sagen, ich hatte viel Spaß auf Jedermann-Rennen. So. Und es waren immer die Triathleten, die uncool waren. Ja, wirklich.
Das ist unverändert.
Das sind wir uns einig.
So, aber das jetzt unbedingt. Ich muss dazu aber sagen, ich war noch auf keiner Gravel-Veranstaltung.
Ja, Zeit wird's.
Ja.
Ohne Scheiß, im November. Nee, das muss schon ein bisschen früher gewesen sein. Ich glaube, Ende des Sommers habe ich bei Gravelmania auf der Instagram-Seite Folgen gedrückt und habe diese ganzen Veranstaltungen gesehen und habe dadurch erst wieder mitbekommen, dass es diese ganzen Veranstaltungen ja gibt und dachte mir so, 2024 wird mein Gravel, ja. Und ich mache bei jeder Veranstaltung mit. Ich habe mir auch schon alles in den Kalender geschrieben. Wirklich? Vielleicht sehen wir uns ja bei der einen oder anderen Veranstaltung. Aber voll interessant, was du sagst, dass es einfach ein anderer Vibe ist. Und genau das ist ja auch das, was viele Leute mitbekommen. Es gibt Gravel-Festivals, ne? Das ist dann eine Mixtur aus Musik, Sport, Graveln, Ernährung, Zusammensein. Sowas würde es ja im feinen, hochklassigen Asphalt-Radsport niemals geben, oder?
Vielleicht ist es einfach, dass die Community einfach wichtig ist. Einfach ein ganz wichtiger Bestandteil ist, auch dieser Austausch und so.
Ich glaube auch, dass die Hürde zum Einstieg, die ist halt sehr gering. Also ob du mit einem Mountainbike kommst oder einem Fitnessrad mit ein bisschen breiteren Reifen, das ist völlig egal, solange du irgendwie ein bisschen geländetaugliches Rad hast. Die Hürden sind nicht da, du kannst einfach dran teilnehmen und es ist auch völlig egal, ob du mit 50 über einen Schotter fahren kannst oder mit 15, das spielt keine Rolle. Und das sage ich auch immer so bildlich für meine Veranstaltungen. Am Ende sitzen die Personen, die zum ersten Mal an einer Gravel-Veranstaltung oder an Rennen grundsätzlich teilgenommen haben, neben der Person, die locker auch mal 50 fährt und dabei nicht mit dem Auge zuckt. So. Also die sitzen am Ende zusammen am Lagerfeuer und unterhalten sich über ihre Gravel-Erfahrung und das macht es irgendwie aus.
Jetzt die große Frage, wie bist du eigentlich zum Gravel-Sport gekommen?
Das ist ganz witzig. Ich würde sagen, gegravelt bin ich schon immer, ohne dass ich es Gravel genannt habe. Also,
das geht, glaube ich, vielen so, oder?
Ja, ja. Ich würde sagen, vor 8 Jahren hatte ich auf meinem Crossrad 50er-Reifen drauf. 50 Millimeter, also quasi 29 Zoll und habe gemerkt, boah, geil.
Ja, aber sag mal, die Crossräder, die waren noch von den Rahmen gar nicht dafür ausgelegt.
Ja, ich hatte einen Giant TCX und da hat es super funktioniert.
Okay, das war aber dann schon die Ausnahme, da hast du Glück gehabt.
Genau,
ne?
Ja. Also war auch schon so ausgewählt, aber irgendwie diese Liebe für das Offroad-Fahren hatte ich schon immer. Crossfahren finde ich, ist mir ein bisschen zu technisch. Also kriege ich schon auch hin, aber
absteigen, aber wieder draufspringen.
Ja, genau, einfach fahren und Natur genießen, das finde ich cooler. Ja, und irgendwann zu Corona habe ich dann gemerkt, boah, auf Rennrad, kein Bock, du kennst jede scheiß Straße im Umkreis von 50 Kilometern.
Ja.
Ich mache jetzt breite Reifen auf mein Rennrad drauf, da hatte ich 32 Millimeter und ich suche geile Schotterwege. Und dann habe ich ganz viele Wege gefunden und habe gesagt, boah, jetzt habe ich so viele coole Wege, da mache ich jetzt ein Event draus. Und dann hatte ich so coole Runden und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache da jetzt eine Rundfahrt draus. Das ist jetzt nicht ein Rennen, das ist eine Rundfahrt. Und so ist die erste Gravelmania entstanden, 2020.
Voll geil. Was ist der Unterschied, also wenn man es benennen muss, zwischen Gravel und Cross? Kannst du das so eindeutig sagen? Weil wenn man genau drüber nachdenkt, ist es ja wirklich etwas Verschiedenes.
Oder noch mal ganz kurz für unsere Hörer, die sich nicht auskennen. Erklär uns doch noch mal ganz kurz, genau, was ist Cyclocross und was ist Graveln?
Cyclocross ist eigentlich reglementiert auf 33 mm breite Reifen von der UCI und das ist das Fahren auf 2 bis 3 Kilometer langen Rundkursen mit allen möglichen natürlichen Hindernissen. Ob das jetzt Sand ist, berghoch, irgendwelche Hürden, über die man drüber muss. Technische Runden, man muss auch absteigen vom Rad und so weiter. Und Gravel, glaube ich, ist viel flowiger. Du hast halt eine Schotterautobahn, nicht viele Kurven, nicht viele technische Probleme oder Hindernisse. Du kannst einfach fahren, Waldautobahn und vor allem Schotter.
Und vor allem, wie wichtig ist da die Schotterkomponente? Muss die da mit drin sein?
Für mich schon.
Okay.
Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, Hauptsache irgendwie Waldautobahn, aber so eine tolle Waldautobahn hat auf jeden Fall Schotter.
Ja, ich finde auch so, der Schotter macht es dann doch nochmal besonders. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn man dann im Wald unterwegs ist, dann wird es dann irgendwann schlammig, wenn es besonders viel geregnet hat und sowas und dann ist das Ganze mehr eine Schlammpackung als irgendwie eine Schotterausfahrt.
Ich denke die ganze Zeit über darüber nach, wie oft ich schon richtig Schotter in Brandenburg gefahren bin und mir fällt immer nur sofort diese Brandenburger Sandwüste ein. Irgendwie ist es nicht...
Endmoräne.
Oder?
Davon gibt es viel, ja.
Oder? Und das ist ja der Albtraum.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hasse Sand auch. Also im Crossrennen geht es mal klar und macht auch kurz Spaß, aber halt kurz. Und so ewig lang Sandwege sind grausam.
Ja, durch die Heide im Norden von Berlin, da, oh Gott, ey, da habe ich auch schon Erlebnisse gehabt. Sag mal, wie viele Räder hast du denn eigentlich zu Hause?
Gute Frage.
Du darfst einmal kurz nachdenken, nachzählen.
Ich versuche jetzt gerade, meine Räder so ein bisschen unter gute Freunde zu bringen. 10? 11?
Ding.
Das ist, glaube ich, Sieger, oder? Kann das sein?
10 ist? Warte mal, wer war noch cool?
Ich glaube, wir hatten so mal 7 oder 8. Ach, aber 10, 11 ist die neue Bestleistung. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Bikers Paradise. Spitzenreiter.
Ja.
Was hast du da so alles im Repertoire?
Also ich finde unser kurzes oder mein kurzes Rad ist ein Titan-Tandem, Custom-Titan-Tandem auf Mars.
Von welcher Firma?
Das ist Highlight aus der Schweiz, aus Basel. Und das habe ich meiner Frau und mir zur Hochzeit vor 1,5 Jahren aufbauen lassen.
Geil.
Mit Rohloff-Schaltung und Carbon-Laufrädern und so. Und ja, schon ziemlich nerdig, aber es ist ein geiles Rad.
Und wo fahrt ihr dieses Fahrrad?
Auf Schotter.
Ich dachte jetzt so für extra Events, wo es eine Sonderwertung gibt, nee, wo man das dann gewinnen kann und so.
Nee. Also meine Frau findet Radfahren an sich auch cool, aber mit Events kann sie nicht so viel anfangen und ist halt gern mit mir mit dem Rad unterwegs und das war immer so ein bisschen schwierig. Ich war irgendwie so 50 Meter vor ihr und ich bin genervt, dass sie zu langsam ist und sie ist genervt, dass ich so schnell bin und so, das ist das coolste Radfahren überhaupt. Ich sitze vorne, kann das Tempo fahren und sie sitzt hinten, manchmal sogar mit dem Fernglas und beobachtet irgendwelche Vögel, das ist mega lustig.
Auf einem Tandem kannst du deinen Partner, Partnerin nicht verlieren.
Richtig.
Ich bin lange Tandem gefahren mit meiner Freundin, Frau jetzt. Ja, ich kenne das. Was aber überhaupt keinen Spaß macht, für den, der hinten sitzt, durch den Wald zu ballern. Auf einem Tandem.
Ja, du nickst.
Weil du kriegst die Hindernisse nicht mit.
Ja.
Immer erst, wenn es zu spät ist. Und wenn der vorne nicht ansagt oder irgendwas macht, kriegt man ganz schnell Beziehungsprobleme.
Das sind Erfahrungswerte.
Aber eure Beziehungen funktionieren ja noch. Auf also macht ihr irgendwas richtig.
Ja.
Sag mal, was hältst du denn eigentlich von diesen ganzen modernen Entwicklungen im Gravel-Bereich? Also früher war zum Beispiel eine robuste Shimano 105-Gruppe verbaut. Heute gibt es da extra Gravel-Gruppen, GRX 400 bis 800, verschiedene Ausführungen. Von Campagnolo gibt es die Eka-Gruppe. Was ist da für dich irgendwie, bist du da Opportunist? Machst du es so, wie es einfach kommt? Oder findest du diese technischen Feinheiten in diesem Sport auch wichtig und richtig?
Ich finde es schon ziemlich interessant, weil irgendwie, ja, das nennt sich alles Gravel-Gruppe oder irgendwie Rennradgruppe und es ist trotzdem so verschieden. Und das finde ich auch total interessant. Also ich fahre jetzt seit einem halben Jahr einen Gravel-Rad mit 1x12 Schaltung, sogar elektronisch, bin ich vorher nie gefahren. Ich habe immer gesagt, ach, mein Schaltzug, das hält immer und ich weiß, was ich nachstellen muss und dann geht's. Und
Welche Gruppe fährst du?
Ich fahre die Weibel. Ja, und bin damit ziemlich zufrieden. Also,
SRAM ist das, ne?
SRAM, genau.
Nächste Neuerung ist ja Federung am Gravelbike. Also wenn du mich fragst, sowas gehört da nicht ran.
Also ich habe einen Kumpel, der sagt, ja, mach doch da noch einen geraden Lenker ran, dann habt ihr das Mountainbike gefunden.
Ja, oder?
Ja.
Ja, finde ich auch zu viel.
Gut, dann verstehen wir uns schon mal.
Also ich finde ja, dass man über eine Reifenbreite schon ganz viel machen kann.
Oder, ja.
Also ich fahre an meinem Gravelbike jetzt seit ein paar Monaten vorne einen 50er Reifen, hinten 45 und ich fahre wie auf dem Sofa.
Warum zwei unterschiedliche?
Vorne kriegst du ja die meisten Schläge und das dämpfe ich einfach weg. Und hinten ist ein bisschen direkter, habe ich das Gefühl. Dann fühlt sich das nicht ganz so schwammig an. Genau.
Also genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Als mein Fahrrad, mein Gravelbike, was mittlerweile gestohlen wurde, ausgeliefert wurde, hatte das 35er Reifen drauf. Ne? Der Unterschied zu dem Rennrad war mega gewaltig. Und ich dachte mir, Wahnsinn, wie wenig Luftdruck und so weiter. Ne? Und dann dachte ich mir, gut, die Reifen waren ja nicht so besonders, habe die dann nach einem Jahr schon relativ schnell gewechselt, waren dann 40er. Und das war so ein Quantensprung, obwohl es nur ein paar Millimeter Unterschied sind. Und wenn du dann sogar sagst 50, also das stelle ich mir wirklich wie ein Sofa vor.
Ja gut, aber jetzt bei Wettkämpfen oder so würdest du weniger fahren wieder, oder?
Ja, also Ich fahre ja keine Wettkämpfe aktuell. Das lässt die Form nicht zu. Aber dann würde ich schon vielleicht auch 45-40 wechseln. Also vorne breiter auf jeden Fall, weil ich damit einfach super klarkomme und das einfach viel Komfort gibt. Ja.
Lass uns mal ganz kurz so in diesen Einsteigerbereich gehen. Stell dir vor, ein Kumpel von dir oder eine Freundin hat Bock auf Gravel, ne? Und weiß auch schon ganz genau, das ist etwas, was ich länger machen will. Also es ist eine Entscheidung gefallen für ein Gravelrad. Was sind da vielleicht die wichtigsten Aspekte, die gerade beim Einstieg wichtig sind?
Also ich finde, das Wichtigste ist immer, dass man erstmal gut auf dem Rad sitzt. Denn wenn man gut drauf sitzt, kann man vielleicht auch so vielleicht weniger gute Komponenten oder so auch einfach wegmachen, weil man erstmal gut drauf sitzt und gerne mitfährt. Das ist ja irgendwie das Wichtigste, finde ich. Und ja, ich finde Reifenbreite, mögliche Reifenbreite auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich finde, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, auch viele verschiedene Kurbeln zu fahren oder dass du da nicht irgendwie eingeschränkt bist, weil du vielleicht keine Zweifachkurbel an den Rahmen ranbekommst oder so, dass man sich einfach viele Sachen offen hält. Wenn man merkt, okay, ich will aus dem Gravelbike vielleicht doch mehr machen und das vielleicht auch auf der Straße fahren, indem ich nur den Laufersatz wechsle oder so, sich da nicht einzuschränken. Und das erlauben ja viele Gravelräder, dass du da einfach schon, ja, viele Möglichkeiten hast, auch für die Zukunft. Wenn du erstmal sagst, okay, ich fange an, ich fahre jetzt einmal 11 oder so und irgendwann baue ich dann um auf 2x12 und dann kann ich damit alles fahren um die Welt. Ja. Und hab breite Reifen, mach meinen Gepäckträger dran, was auch immer und los geht's.
Das ist mir auch aufgefallen übrigens bei den Gravelbikes, dass die oft sehr flexibel sind, was so die Ausstattung angeht und die Umbauten.
Auch gerade diese Aufnahmestellen, ne, was du gesagt hast, für den Gepäckträger oder vorne gibt es ja mittlerweile diese kleinen Cages, wo man dann so Taschen dran machen kann. Ist ja schon ziemlich cool, was es so für Optionen mittlerweile gibt.
Ja, wobei bei Gepäckträgern, ne, wirklich ganz komisch. Und ich glaube, das ist schon wieder so ein Design-Ding. Oft lassen die auch schon wieder Befestigungspunkte weg, damit es geiler aussieht und so.
Ja, oder dass es mehr in den Race-Bereich geht, ne? Zum Beispiel, das habe ich vorhin schon gesagt, Bianchi hat ja neue Gravel-Räder rausgebracht und die sind so auf Rennen getrimmt, da gibt es einfach nichts, was überflüssig ist dran. Ja. Das ist total krass.
Persönliche Frage an dich. Was ist für dich gerade im Moment das geilste Rad auf dem Markt?
Also ich muss ja sagen, dass ich mich durch unser Titan-Tandem auch so ein bisschen in den Werkstoff Titan verliebt habe. Deshalb so ein Mars-Titan-Gravel-Bike.
Ein Cosmo.
Zum Beispiel. Also ich glaube, ich würde dann schon in Basel bleiben, weil ich da einfach gut aufgehoben war mit dem Tandem. Aber also das stelle ich mir schon ziemlich geil vor.
Welche Gruppe muss dann ran?
Ja, die Wet, die ja bald vorgestellt wird, hoffentlich.
Du bist bei SRAM also.
Ja,
und
doch,
bleibst da auch.
Überzeugt mich.
Okay. Laufräder? Ja, komm, einmal müssen wir das durchspielen.
Handgespeicht, irgendeine leichte Felge, Aero-Schnickschnack brauche ich nicht, dazu fahre ich zu langsam. Es muss leicht sein, dann fährt sich's gut.
Ja, aber wieso fährst du denn gerade so wenig? Das hast du vorhin, bevor wir miteinander hier live on air gesprochen haben, schon mal kurz angedeutet. Das musst du jetzt nochmal erklären. Du hast gesagt, das vergangene Jahr, das Jahr war mit den wenigsten Radsportkilometern. Woran liegt das?
Ja, das frage ich mich auch. Also, ja, 4000 Kilometer sind für manche vielleicht noch total viel. Für mich ist es irgendwie vergleichsweise wenig. In meiner Freizeit organisiere ich ja viele Events, Gravelrennen und auch Straßenrennen und bin auch sportlicher Leiter beim LKK Racing Team. Das ist so ein ambitioniertes Familienradteam, sage ich mal dazu. Ja, und das kostet irgendwie viel Zeit und ist aber auch cool. Also ich bin dann quasi immer bei den Rad-Events dabei und fahre aber selber nicht. Guck zu, wie alle fahren. Das ist aber auch geil.
Wie kommt man dazu, Radsport-Events zu organisieren?
Gute Frage. Ich würde sagen, es hat alles mit Corona angefangen. Ja, irgendwie fand nichts statt und irgendwie hat man schon über das Graveln gesprochen und mitbekommen, okay, da ist irgendwas. Und ich hatte keinen Bock mehr auf Straße fahren und habe dann irgendwann auf mein Rennrad ein bisschen breitere Reifen gemacht und mit einem Kumpel Martin irgendwelche Wege erkundet, die vermeintlich geschottert waren. Manchmal auch nicht, dann sind wir auch im Sand versunken. Aber ja, so kam das irgendwie und dann gesagt, oh, das sind so coole Wege, da muss ich jetzt was draus machen. Und haben gesagt, ja, dann mache ich da ein Gravel-Rennen draus. Dann hatte ich so viele Runden, dass ich mich nicht hier entscheiden konnte und gesagt habe, okay, ich mache ein Gravel-Etappenrennen. Und so ist die Gravelmania entstanden.
So, Gravelmania, jetzt sind wir mitten im Thema. Erklär mal den Menschen, was das dann genau ist.
Gravelmania ist ja die erste deutsche Gravel-Event-Serie. Also wir haben 2024 5 Gravel-Events auf dem Plan, die im Jahr gut verteilt sind, die allen, die Bock haben, irgendwie mal an einem Gravel-Event teilzunehmen, die Möglichkeit geben. Also ob das jetzt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die Person ist, die einfach nur Waze fahren will und sich richtig wehtun möchte, oder die Person, die sagt, boah, Gravel in Brandenburg kann ich mir gar nicht vorstellen, ich kenne nur Sandwege, zeig doch mal, ich will das mal sehen und mein Abenteuer da irgendwie feiern. Ja, ist alles möglich.
Also los geht 2024 mit Berlin Bad Freienwalde. Was erwartet uns da?
Da erwarten euch drei Streckenlängen, 175 Kilometer als quasi die Königsdisziplin.
Ich dachte, die kleinste Strecke. Ja,
ich dachte auch gerade, Alter, was ist denn das für einer?
Nee. 125 Kilometer quasi für die Leute, die sagen, boah, 175 ist schon ganz schön fett, und einen Social Ride über 80 bis 90 Kilometer, also wo wirklich auch nicht geballert werden darf. Also
nicht,
da geht's wirklich
nicht geballert drum. Werden darf?
Ja.
Wie, also, steht denn einer vorne, fährt mit Bonanza-Rad vorne weg damit, und keiner darf ihn überholen?
Nee, es wird eine Person geben, die das quasi leitet, ja, dass da einfach alle mitkommen können, um einfach die Hürde möglichst niedrig zu halten. Das habe ich im letzten Jahr gemerkt, dass man, also da gab es auf so ein Adventure-Events 100, 150 und 200 Kilometer. Und da war es manchmal so, dass Leute gesagt haben, auch die 100 Kilometer können schon richtig wehtun und auch schnell gefahren werden. Und das ist mir ein bisschen zu doll. Und unser Leitspruch ist Gravel für alle. Und ich meine halt wirklich alle. Und wenn da irgendwer kommt und sagt, ich fahre zum ersten Mal über 100 Kilometer Gravel, dann soll er nicht nach einem Kilometer abgehangen werden, weil alle anderen schnell fahren wollen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ja, so ein Social Ride könnte man da auch noch mit reinpacken. Und dann haben alle die Möglichkeit, das zu genießen.
Bleibt denn da auch die Gruppe zusammen bei diesem Social Ride? Oder wahrscheinlich, ne?
Wird sich zeigen. Ja. Also die Idee ist, dass man irgendwie jemanden hat, der das Tempo vorgibt. Und wenn es dann innerhalb der Gruppe noch irgendwie Leute gibt, die sagen, ja, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen langsamer fahren oder ein kleines bisschen schneller, je nachdem, wie die Gruppe dann auch passt, dann kann man es ja auch gegebenenfalls trennen. Aber schon mit dem Ziel, zusammenzufahren und niemanden zurückzulassen.
Fährst du bei der ersten Veranstaltung gleich mit? Oder bist du die ganze Zeit dabei, das Lagerfeuer zu machen und die Bierkästen zu schleppen?
Wahrscheinlich werde ich schon nicht mitfahren können, weil ich
ach Mann.
Weil ich die Strecke auch schon vorher gefahren bin und weiß, was mich erwarten wird. Nee, natürlich bin ich dann irgendwie mit der Organisation beschäftigt und ja, wird dann schwierig, daran teilzunehmen.
Es gibt ja auch einen Gravelmania Cup. Bedeutet, es gibt ein Wertungstrikot. Wie wird das aussehen?
Ja, es gibt mehrere sogar. Also alle Events werden in der Serie zusammengefasst. Und für 2024, um das noch so ein bisschen spannender zu halten, habe ich mir auch einen neuen Namen überlegt, der gar nicht so weit weg von Cup ist. Mhm. Ja, genau. Und man kann bei jedem Event, je nachdem, welche Streckenlänge man mitgefahren ist, Punkte sammeln und natürlich auch, welchen Platz man belegt hat. Punkte sammeln für ein Gesamtwertungstrikot, für ein Frauenwertungstrikot, für Masters 2, also Leute zwischen 40 und 50, beziehungsweise 49, und Masters 3 und 4, also alle, die über 50 sind. Genau.
Und dann habe ich auf der Seite gelesen, es gibt noch Bonuspunkte, da willst du dir noch was ausdenken. Weißt du schon, was du dir da ausgedacht hast?
Ja, also es gibt Leistungen, die besonders berücksichtigt werden können. Also im letzten Jahr war es zum Beispiel, da ist jemand gestürzt und die ganze Gruppe, also so irgendwie 4, 5 Leute um ihn herum, haben auf ihn gewartet, den RTW gerufen, dann kam Hubschrauber an und so weiter. Die haben dann ihr Event einfach komplett aufgegeben, um bei ihm zu bleiben und sich darum zu kümmern. Und sowas muss auf jeden Fall gewürdigt werden an meiner Stelle. Also das muss einfach passieren. Ist mir letztes Jahr nicht so eingefallen. Ja, danke nochmal an euch. und ich finde auch so irgendwie so witzige Sachen. Weiß nicht, wenn einer mit einem Kostüm kommt oder mit einem Fixie fährt oder irgendwas ganz Beklopptes, dann finde ich, darf das auf jeden Fall gewürdigt werden.
Alex will, dass ich mit dem Bonanza-Rad 300 Kilometer im Gegenwind fahre. Also.
Nee, ich habe gesagt, der Wind spielt keine Rolle.
Okay.
Das musst du nicht machen.
Aber Aero ist dann wichtig, also vielleicht so ein Bohrradanzug oder so.
Zum Beispiel. Ne? Dann noch die Brust rasieren.
Fahrradfahren ist wichtig, aber wir wissen ja auch, die Community ist wichtig. Gibt es noch Side-Events um diesen Community-Charakter davor, danach? Worauf können wir uns freuen?
Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Also ich würde mir gern auch weitere Events vornehmen oder irgendwie so Social Bites oder so, auch mal unter der Woche, aber das ist ein bisschen schwierig, weil ich ja nebenbei auch noch mal ein bisschen arbeiten muss und ich habe auch eine Frau, die gerne mal Zeit mit mir verbringt und mit der ich auch gerne Zeit verbringe. Das wahrscheinlich dies Jahr eher nicht. Es steht auf der Liste weit oben, dass man auch einfach mehr draus machen kann. Genau, jetzt nur diese 5 Events.
Was mich noch interessiert, können die Leute sich diese Strecken schon irgendwo angucken, bei Komoot oder so? Bleiben die geheim? Die bleiben geheim.
Ja, richtig. Also das soll ja irgendwie auch dieser gewisse Abenteuermodus, der darf entstehen. Und deshalb schicke ich die Strecken erst 2-3 Tage vor den Veranstaltungen dann raus, dass sich keiner so ganz akribisch darauf vorbereiten kann und da trinke ich was und, ja, und da ist ein Anstieg, da muss ich attackieren oder
da ist eine kleine Sandbank, da muss
ich. Das finde ich ja schon wieder, das finde ich ja cool schon wieder.
Ja, total. Und vor allem Scouting ist ja auch das halbe Leben, wenn es um Graveln geht. Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als einfach loszufahren, wobei das ziemlich cool ist. Und dann ist jede verdammte Straße irgendwo. Endet sie im Nichts, dann ist da auf einmal irgendwie eine Bahnstrecke und sowas. Also ich habe den höchsten Respekt davor, so richtig geile Gravel-Routen zusammenzustellen, da eine geile Runde rauszubekommen und dann auch nicht so sich zu fein zu sein und zu sagen, so ich teile das jetzt mit der Welt und dann ist gut. So. Also da gehört ja sehr viel Scouting und Zeit und Blut mit dazu.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, so hat es zu Corona auch angefangen. Ich habe keine Zeit gehabt zum Radfahren und habe dann angefangen, coole Routen zu planen erstmal, bevor ich so gefahren bin natürlich. Und ja, da habe ich für mich einen ganz witzigen Weg gefunden. Ich arbeite quasi mit 3 Tools gleichzeitig. Das ist Komoot, Strava Heatmaps gegebenenfalls und die Landesforstkarten.
Wie kommst du daran?
Da gibt es einen Geodatenportal und ganz viele Ebenen, die man ein- und ausblenden kann. Und dadurch habe ich viele Wege gefunden, die noch gar nicht im Wegenetz eingezeichnet sind, aber durch Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel befahren werden können. Und deshalb weiß ich, da ist ein geiler Gravelweg.
Bingo Bongo. Ja. Geil.
Das ist mein Klickverrat. Der David, ne? Der David. Gar nicht so schlecht.
Höchster Respekt. Was ist dein persönliches Ziel für 2024?
Tja, also erstmal auf jeden Fall wieder eine coole Veranstaltungsserie auf die Beine stellen und möglichst viele Leute damit ja glücklich machen und vielleicht sogar beeindrucken. Dann habe ich, also ich war genau vor einem Jahr, bin ich nach Uganda geflogen für ein paar soziale Projekte, ein bisschen Radfahren und Abenteuer. Und da habe ich gemerkt, dass Radfahren dort richtig geil ist, weil da ist einfach von Grund auf alles geschottert.
Das Land besteht nur aus Schotter.
Ja, wirklich. Ja, das ist total geil. Und da würde ich eigentlich gerne auch mal ein richtiges Gravel-Rennen fahren. Da bin ich zwar letztes Jahr Masaka Cycling Club, das ist so ein sozial engagierter Radverein dort, die ja Nachwuchs einfach eine Möglichkeit geben. Und ein Mädel von denen, die ist jetzt auch Profi geworden. Also ziemlich wertvolle Arbeit. Und mit denen bin ich so ein Club-Gravel-Race gefahren. Und nach 10 Kilometern hin und her attackieren, die fanden das ja ganz witzig, mich da leiden zu sehen. Habe ich mich quasi kurz vorm Besenwagen wiedergefunden. Und ich habe mir vorgenommen, vielleicht mal ein bisschen fitter an so einem Gravel-Rennen in Afrika daran teilzunehmen. Hätte ich richtig Bock drauf. Mal gucken, ob es dieses Jahr klappt, wenn nicht dann nächstes Jahr.
Aber sag mal, Gravel-Rennen wird ja immer, immer beliebter. Aber dieses Gravel-Biking war doch eigentlich, ist groß geworden durch das Bikepacking. Also eigentlich stand ja am Anfang mehr oder weniger so dieser Reiseabenteuer-Offroad-Charakter im Vordergrund. Was ist denn bei dir so? Verreisen mit dem Rad, Bikepacking, ist das ein Thema für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, so die Mischung aus allem macht es ja irgendwie aus. Und das ist ja das, warum ich denke, dass Gravel die Zukunft ist. Ich meine, an einem Tag habe ich Taschen dran und fahre irgendwie mit 12 km/h durch die Gegend und gucke mir nette Seen und Wege an. Und dann baue ich abends die Taschen ab und nächsten Tag fahre ich ein Gravel-Rennen mit genau dem gleichen Rad. Das funktioniert problemlos. Und das, finde ich, macht es irgendwie auch aus, dass Gravel einfach so facettenreich ist. Das hat noch keiner gesagt, das ist Gravel und das, nee, das gehört nicht dazu. Das gibt's nicht. Das Gravel kann einfach alles sein. Natürlich mit dem Schwerpunkt irgendwie auf Schotterwegen zu fahren und nicht die ganze Zeit durch Brandenburger Heide zu pflügen. Aber das, finde ich, macht es einfach aus.
Was für ein schönes Schlusswort.
Ja, Dankeschön, David. Ich auch. Danke.
Danke.
Gravelmania.cc, das ist das Internetadressieren. Zum Glück, wenn ihr bei Gravelmania mitmachen wollt, da gibt's dann auch mehr zu David Weinreich aus Brandenburg an der Havel. Extra heute hergefahren. Und ja, Graveln im Allgemeinen, können wir sagen, das erzeugt beim geneigten Radsportler dann doch schon amoröse Gefühle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähnlich wie beim Rennrad.
Wer ist denn der geneigte Radsportler?
Rennradfahrer. Rennradfahrerinnen. Das sind Radsportler.
Okay.
Also es hat schon so einen Touch mehr Abenteuerfeeling, ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr Ruhe, weil einfach kaum Menschen unterwegs sind. Man ist abseits von den großen Straßen. Das ist ja für viele Leute auch so ein Punkt. Weniger Verkehr als eben auf den ganzen Landstraßen in der Bundesrepublik. Also Fazit, schon geil. Und nicht nur um Geld zu machen von den Fahrradherstellern. Ich mag es wirklich sehr.
Nee, ich finde es auch gut und bin wirklich überrascht, wie das die breite Masse erreicht.
Ja. Ja, das ist ja auch wirklich einfach von der Industrie irgendwie sehr klug irgendwie angegangen worden. Ne? Als ob sich da alle abgesprochen haben. So wie mit dem E-Auto im Endeffekt. Alle machen es und alle steigen drauf ein.
Nee, und ich glaube das aber nicht. Sondern ich glaube, das hat sich wirklich so entwickelt.
Weil, dass die Nachfrage zuerst da war und dann mussten alle mitmachen?
Ja, ja. Ich glaube, das hat sich wirklich so entwickelt. Und damit hat kein Mensch gerechnet.
Glaube ich. Dass das so ein Ding wird.
Ja, ja. Weil das waren ja wirklich nur ein paar kleine Marken, die dafür bekannt waren. Und jetzt hat jeder so ein Bike im Portfolio.
Ja, jede Brand hat einfach einen Graveler dabei.
Und auch ein Karohemd.
Und stimmt, die Karohemden.
Sehr schön. Fazit, positiv. Man kann sich eigentlich bedenkenlos so ein Rad zulegen und wird, egal ob man es in der Stadt oder am Gelände benutzt, man hat damit Spaß.
Meine hat damit sehr viel Spaß. Ich kann es bestätigen. Wobei ich gerade nicht graveln kann, weil mein Fahrrad ist ja weg.
Ja, aber das ist ja, das darüber wollte ich auch nochmal mit dir reden. Also ich meine, du bist ja jetzt so halbnackt, stehst du ja jetzt da in der Welt.
Ja, ich habe nur noch zwei Fahrräder. Einmal das für die Stadt, das Rennrad, den alten Stali, den weißen Donnervogel und dann halt mein Formel-1-Boliden, mein richtiges Rennrad.
Sag mal, gibt's für dich überhaupt eine Alternative zu Bianchi?
Das ist wirklich eine Frage, die ich mir selber schon gestellt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so ein bisschen verkopft bei der ganzen Sache. Ich liebe Bianchi. Also es gibt so eine Phase, wo die Fahrräder total hässlich waren. Und die finde ich auch scheiße. Die würde ich niemals fahren.
Hässliche Bianchi-Räder?
Ja, ja. Gab's? So 2000er, 2010er. So. Ach, da sahen aber alle Fahrräder scheiße aus. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein Bianchi-Problem. Nee, generell. Mein Herz schlägt schon für diese Marke. Das hat mit Fausto Coppi zu tun, das hat mit Jan Ullrich zu tun, das hat mit dieser gesamten, das ist ja die älteste Fahrradmarke der Welt, einfach damit zu tun. Weißt du, so, ich bin so ein Geschichtsmensch.
Stopp.
Es ist die älteste noch existierende Fahrradmarke der Welt.
Ernsthaft?
Ja. Und der Edoardo Bianchi hat damals auch für, keine Ahnung, die Königin von Italien, ich muss das nochmal nachlesen, das erste Damenrad erfunden. Ach, so mit dem tiefen Einstieg.
Ach komm.
Ja, ja. Solche Sachen halt.
So, ich wollte jetzt halt aber Alternative.
Gibt's? Ja, Alternative. Also wenn, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie meine Blicke in Italien schweifen lassen. Da gibt's ja mehr Fahrradmarken als Menschen. Da würde ich schon glücklich werden. Ich finde ja diese 3T-Fahrräder super. Die Graveler?
Sind das Italiener?
Sehen sexy aus. Italiener? Ja, das sind Italiener.
Okay.
Also Schreibt uns gerne, wenn ich jetzt falsch liege, aber irgendwie ist das in meinem Kopf abgespeichert. Ja, ich bin mir unsicher. Pinarello würde ich nicht fahren. Ich finde, die haben es bei mir verkackt mit diesem ganzen Warum? Tour de France dominieren und ich finde das doch mal auch nicht schön.
Pinarello, war das das Rad mit dem gebogenen Oberrohr? Was?
Na, das ist vielleicht das Track Madone.
Okay, lass mal das.
Egal. Ja, ich glaube, ich musste schon in Italien zu Hause bleiben. Aber ich lasse mich auch gerne von anderem überzeugen. Ich bin ja auch so ein Verfechter von deutschen Marken. So, ich finde ja das total toll, dass echt hochwertige, richtig geile, auch Worldtour-Sachen aus Deutschland kommen.
Fahrradsteller dieser Welt, bitte meldet euch bei uns. Es gibt zum einen Bedarf für den halbnackten Martin, der nur noch zwei Räder zu Hause hat. Und ansonsten wollen wir natürlich, sind wir immer offen für neue Produkte, was es alles so gibt.
Für Schabernack und Tests.
Schabernack. Du willst schon wieder Schabernack treiben.
Ey, aber ich brauche wirklich einen Graveler, ne? Ich bin schon die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, was ich mache. Bianchi hat ja witzigerweise ein paar neue Graveler rausgebracht vor kurzem, aber das sind halt so richtige Rennmaschinen. Also wenn ich jetzt wirklich Rennen fahren wollen würde, dann wäre das halt perfekt. Aber ich will ja auch so ein bisschen Bikepacking und alles so quer durch den Gemüsegarten machen mit diesem Fahrrad.
Ich habe eine Idee. Ich besorge dir ein Bonanza-Rad. Er ist auch ein Graveler. Dreigang-Graveler. Okay. Und der würde aber, jetzt mal ganz ehrlich, ein Monanzerrad würde ganz gut zu dir passen eigentlich. Kleiner Fuchsschwanz hinten.
Jeansweste an.
Jeansweste mit Patches drauf. Hey, oder?
Voll.
Und eigentlich können wir noch so eine kleine Bluetooth-Box ranmachen vorne an Lenker.
Und dann Born to be Wild.
und wenn du dann die 300 machst, dann Respekt.
Mehr nicht. Alter, ich krieg dann irgendwie was
geschenkt. War das eine Wette gerade? Okay, du kriegst was geschenkt.
Was denn?
Nee, das sage ich nicht.
300 Kilometer
das mit dem Bonanza-Rad? Ja, auf dem Bonanza-Rad.
Oh, leck mich. Und nur mit Gegenwind.
Das ist mir egal. Das muss nicht sein.
Okay, wir brechen jetzt diese Folge ab. Dankeschön fürs Zuhören. Bikers Paradise Folge 28. Nächste Woche Freitag gibt es dann die nächste. Und da gibt es dann noch den Reisebericht von Malaga. Ich war ja da und da müssen wir unbedingt drüber reden.
Super. Und nicht vergessen, Daumen hoch, klick, klick, Social Media, Bikers Paradise Podcast.
Abonniert diesen Podcast, es lohnt sich. Jede Folge ist einfach Gold wert.
Selbst wir lieben ihn.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.